Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, unser Sachbuchmagazin heute, Sie hören das wahrscheinlich, von der Frankfurter Buchmesse und mit einem tollen Publikum. Schön, dass Sie alle da sind. Jetzt haben wir uns aber auch schon genug gefreut. Jetzt wird es ernst, weil Sie wissen, dass wir müssen. Ne? Wir müssen aufhören, Öl zu verbrennen. Wir müssen aufhören, Gas zu verbrennen. Wir müssen weniger Fleisch essen, besser eigentlich gar kein Fleisch. Wir müssen aufhören zu fliegen. Wir müssen. Das wissen wir auch alle und ein paar von uns, die versuchen das auch, die bemühen sich auch. Dann gibt es auch die anderen, die haben das schon so oft gehört, dass sie so ein bisschen müde werden und weggähnen. Und dann gibt es noch die, die ärgert das so sehr, dass die trotzig werden, sich ein Gasgrill kaufen und so ein richtig fettes Steak drauflegen. Nehmt das! Ich weiß nicht, zu welcher Fraktion Sie gehören. Ich weiß nicht, zu welcher Fraktion mein Gast gehört. Ich weiß nur, mein Gast, das ist Armin Nassehi. Er ist Soziologe, einer der bekanntesten in Deutschland, in München an der Uni und hat ein Buch genau zu diesen merkwürdigen Haltungen und zu diesem Müssen geschrieben. Und damit ist er jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Ja, wie reagieren denn Sie persönlich auf diese permanenten Aufrufe zur großen Transformation? Bockig, einschlafend, einsichtig?
Naja, ich schreibe dann halt ein Buch, ne? Also natürlich, wir reagieren permanent auf solche Dinge. Und das Dumme an diesen Sachen ist ja, dass viele der Müssenssätze ja stimmen. Ja, also wir sollten weniger fliegen, wir sollten all das machen, was Sie gerade gesagt haben. Mich als Soziologe interessiert jetzt weniger das. Mich interessiert, wie eigentlich dieser ganze Diskurs über diese Fragen läuft. Also, dass man mit dem Satz, wir müssen dies und jenes machen, relativ wenig Wirkung erzielt. Das ist ja empirisch erwiesen. Und das ist, Sie haben es ja auch angedeutet, manche Leute müde werden, solche Sätze immer wieder zu hören. Das ist auch erwiesen. Und dass wir eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft nicht über solche individuellen Verhaltensdispositionen erreichen, das ist auch erwiesen. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht.
Sie haben sich Gedanken gemacht und dieses Buch, das heißt Kritik der großen Gesten. Dieses sich extra jetzt einen Gasgrill kaufen und nochmal besonders dick grillen, das wäre eine große Geste, aber das meinen Sie ja, glaube ich, nicht. Was für große Gesten meinen Sie?
Nee, das meine ich nicht. Und ich glaube, so ein richtiger Holzkohlengrill ist noch eine größere Geste. Aber da kenne ich mich nicht so aus. Nein, die große Geste, die kommt ja eigentlich permanent in diesem Veränderungs-, in diesem Nachhaltigkeits-, in diesem Klima-, aber auch in anderen Diskursen vor. Also wenn man so an Buchtitel denkt, eine andere Welt sei möglich und man könne alles völlig anders machen und so weiter. Der Soziologe kann eigentlich nur mit dem Satz beginnen, dass eine andere Welt schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Ja, wir leben eigentlich immer in einem, ja, zustandsdeterminierten Situationen. Also wir haben nur diese Welt, die da ist und über die muss man nachdenken.
Ist damit unser Gespräch jetzt schon beendet? Eine andere Welt, nee, ist gar nicht möglich?
Da fängt es erst an. Also dass das Veränderung geben muss, das wissen wir natürlich, aber sie muss in dieser Welt stattfinden können.
Und deswegen eben nicht diese großen Gesten. Und ich glaube, ein Beispiel dafür wäre, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, dass hier zu viele sagen, wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Also gleich die ganz große Nummer. Ist das so eine große Geste?
Das ist die größte Geste, die überhaupt geht. Und es ist vor allem eine, mit denen die Leute relativ einfach umgehen können. Sie können dazu eigentlich nur Ja sagen. Was das bedeutet, weiß kein Mensch. Ne? Mich würde eher interessieren die Frage, was das eigentlich bedeutet, in Märkte einzugreifen. Das ist ja ein Diskurs, den kennen wir seit 150, 200 Jahren. In Märkte einzugreifen heißt zum Beispiel dafür zu sorgen, dass bestimmte Produktionsformen, dass Energieformen, dass Produkte, dass Dienstleistungen nachhaltiger sind. Und das kann man natürlich nur mit dem Markt und nicht gegen den Markt tun. Man kann von keinem Unternehmen verlangen, Dinge auf den Markt zu bringen, mit denen man auch nicht auf dem Markt überleben kann. Wie man übrigens auch von keinem Politiker oder Politikerin verlangen kann, Programme zu machen, mit denen man garantiert nicht gewählt wird. Übrigens kann man auch von Medienleuten nicht verlangen, Dinge zu sagen, von denen die Leute überhaupt nichts hören wollen. Das sind ja die Logiken in einer Gesellschaft, aus der wir nicht einfach austreten können.
Da haben Sie jetzt schon ein paar Themen angesprochen, über die wir nachher noch reden werden. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem merkwürdigen Mechanismus bleiben. Warum reagieren wir eigentlich oft so abwehrend? Diese, ja, Reaktanz nennen Sie das wahrscheinlich als Soziologe. Woher kommt denn das, dass wir umso bockiger werden, je mehr wir wissen, es stimmt eigentlich?
Ja. Also auf Veränderungsdruck reagieren wir meistens so. Und das ist ja fast ein natürlicher Mechanismus. Ich bin ein Systemtheoretiker. Das ist was ganz Schlimmes. Wir gehen davon aus, dass Systeme träger sind als ihre Umwelt. Also wenn Ordnung herrscht, dann heißt ja Ordnung nicht, dass ich irgendeine Idee von Ordnung im Kopf habe. habe, sondern dass unsere Praktiken sehr stark daran orientiert sind, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Das gilt für biologische Systeme, das gilt für Bewusstseinssysteme und das gilt auch für soziale Systeme. Das meiste, was wir tun, ist Wiederholung und Bewährung. Und darin dann sozusagen eine bewusste und gestaltete Veränderung einzubauen, ist hoch unwahrscheinlich. Das kennen wir aus dem eigenen Leben.
Wenn Sie das Wort Bewährung benutzen, das heißt aber auch, dass unsere Trägheit, unsere Lethargie, dass das eigentlich erstmal ja ein Schutzmechanismus ist.
Genau, also das ist nicht nur negativ zu bewerten, das ist ein Schutzmechanismus. Man müsste sich vorstellen, wenn jede Information, mit der ich konfrontiert werde, die Verschaltungen in meinem Bewusstsein vollständig verändern würden, dann könnte ich überhaupt nicht mehr auf die Welt gucken. Oder wenn in sozialen Situationen, in jeder Situation sich die Dinge sofort total ändern könnten, dann würden wir eigentlich nicht mehr soziale Erwartungen haben können, die uns nicht überlasten. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist in der Tat ein Schutzmechanismus, aber in Zeiten starken Veränderungsdrucks ist es natürlich auch, man könnte sagen, ein Hemmnis, ein Bremser. Und mit dieser Spannung muss man umgehen.
Wie wir damit umgehen, auch das besprechen wir gleich noch. Ich habe nur gerade auch den Verdacht, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Klimakrise. Eigentlich, Sie haben ja kein Buch über die Klimakrise geschrieben. All das, was Sie gerade sagen, lässt sich ja übertragen auf Rentendiskussionen, auf Digitalisierung, auf Antisemitismus, auf die Pandemie, auf mangelnde Gleichberechtigung, Kriegszeiten und so weiter. Was ist denn das Gemeinsame von so völlig verschiedenen Krisen?
Ja, das Gemeinsame solcher Krisen ist, dass sie eigentlich alle in Wir-müssen-Sätzen enden. Also sie enden darin, dass wir eigentlich Routinen verändern müssen. Und das stimmt ja auch. Das große Problem ist, dass wir, wer ist eigentlich dieses Wir, die Summe von Individuen oder eine gesellschaftliche Struktur? Und das Problem ist natürlich hier, wie kriegt man solche Veränderungen nachhaltig hin? Also jetzt mal eben schnell, was zu ändern geht schnell. Und dann ändern sich die Dinge wieder oder sie grooven sich sozusagen zurück zu den Erfahrungen, die man vorher hat. Das weiß jeder, der abnehmen soll oder nicht so viel trinken soll oder nicht so viel arbeiten soll oder freundlicher zu seinem Partner oder Partnerin sein soll. 2 Tage funktioniert das und nach 3 Tagen ist es eigentlich wieder vorbei. Also nachhaltige Veränderung ist viel voraussetzungsreicher als die große Geste. Jetzt fangen wir endlich an, in einer ganz anderen Welt zu leben, die dann aber sich sozusagen wieder einpendelt in einem Normalmodus, aus dem wir schwer rauskommen.
Was Zweites, was vielleicht ein bisschen tückisch ist an diesem Wir, ist ja auch, wie wir immer von diesem Wir reden. Also wenn ich jetzt sage, wir sollten ein bisschen weniger fliegen, dann sage ich damit ja eigentlich, Sie, Herr Nassé, sollten weniger fliegen.
Ja, das Wir ist immer das Du. Also das ist ganz klar. Wir sollten heißt, ihr sollt das machen. Alle, die hier sitzen und die zuhören, sollen das machen. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang ja gesagt, das Interessante ist ja, dass es eine, für den Soziologen zumindest, eine vereinfachte Form der Ansprache ist. Man müsste über die Gesellschaft reden, aber die Gesellschaft ist keine Adresse. Man kann der keinen Brief schreiben, kein E-Mail schreiben. Man kann sie nicht adressieren, sondern...
Das heißt, die Gesellschaft ist kein Wir.
Ja, manche behaupten das. Die ist kein Wir. Die Gesellschaft ist eigentlich die Summe von Praktiken und zwar von unterschiedlichen Praktiken, die gleichzeitig stattfinden und relativ unkoordiniert sind und dadurch Zielkonflikte entstehen. Man muss es leider so komplex und so kompliziert beschreiben. Und in solch ein System einzuwirken, kann ganz selten nur lineare Wirkungen erzielen. Also wenn ich sage, ich erhöhe den Preis fürs Benzin um 300%, würden wir sagen, ist super, dann fahren die Leute weniger mit dem Automobil und sofort sehen wir, dass Folgeprobleme entstehen. Soziale Folgeprobleme, ökonomische Folgeprobleme, Folgeprobleme im Hinblick auf die Loyalität im politischen System. Ja, die Leute sind sauer, wählen dann womöglich schreckliche Parteien und so weiter und so weiter. Das erleben wir eigentlich überall. Die Lösung an der einen Stelle ist das Problem an der anderen Stelle und das werden wir nicht los.
Wegen mangelnder Solidarität haben Sie jetzt gerade gesagt und Sie bezeichnen auch in Ihrem Buch das Gemeinsame als Illusion. Und da kommt ein Beispiel, nämlich die Maskentragepflicht, die wir in der Pandemie hatten. Können Sie das erklären? Warum ist das Gemeinsame eine Illusion?
Also das Gemeinsame ist insofern eine Illusion, als wir das nicht einfach verordnen können. Ich bin ein Gemeinsamkeitsskeptiker, auch ein Zusammenhaltsskeptiker. Gesellschaftliche Strukturen, in denen man viel Gemeinsamkeit voraussetzen muss, sind meistens ziemlich autoritär. Also wir erleben das in religiösen Zusammenhängen, in autoritären politischen Systemen, in solchen, die stark ideologisch oder ideenmäßig integriert sind. Da verlangen wir von den Menschen Gemeinsamkeit. Das heißt, du darfst nicht abweichen von einer kollektiven Idee des Lebens. An der Maskenpflicht kann man das sehr schön eigentlich zeigen, dass man auf der einen Seite sagt, ihr sollt Masken tragen, damit wir gemeinsam alle einen Benefit davon haben. Dann stellen wir fest, dass die Leute das nicht machen, womöglich nur an sich selber denken oder das nicht plausibel finden und sofort muss man das als Pflicht einführen. Was wieder im Sinne eines Zielkonflikts negative Wirkungen hat, weil die dann sagen, wenn das schon eine Pflicht ist, mache ich das erst recht nicht. Sie erinnern sich alle an diese Diskussionen, die man damals hatte.
Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen ratlos, wenn wir nicht, das ist gut, sagt Herr Nassi, wenn ich ratlos bin, wenn wir nicht von uns heraus uns wirklich grundlegend ändern, weil wir träge sind und weil wir gar nicht diese Solidarität empfinden, wenn wir trotzig auf Druck von außen reagieren. Ja, auf was reagieren wir denn dann?
Dann ist vielleicht der Druck das Problem. Also ein Beispiel, das ich hier bringe, ist ein ganz anderes. Wenn es eine wirklich radikale Veränderung in den letzten zwei Generationen gegeben hat, dann ist es die, die mit Geschlechterrollen zu tun hat. Ne? Also die Leute haben wahnsinnig dagegen geredet, gegen disruptive Sätze über Geschlechterrollen. Interessanterweise hat sich dort eine Menge verändert, vor allem in Milieus, für die das sehr fremd war. In den konservativen Milieus hat sich viel mehr verändert. Und zwar nicht durch die disruptiven Sätze, sondern durch Praktiken, die sich bewährt haben. Das heißt, die Leute haben eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, dass sie ihr Verhalten gegenüber Menschen unterschiedlichen Geschlechts, gegenüber Geschlechterrollen, gegenüber der Benennung der Leute und so weiter verändert haben. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das nicht über disruptive, revolutionäre Veränderungen geht, sondern über Evolutionsprozesse. Die Kunst besteht darin, wie man solche Evolutionsprozesse, man könnte sagen, anregt. Ja? Und es ist ganz selten das bessere Argument. So, wir Akademiker haben ja so eine Deformation professionell, die darin besteht, wir müssen den anderen die guten Gründe nur nennen, dann werden sie schon tun und das Gegenteil ist, wie wir wissen, der Fall.
Das ist ziemlich traurig. Wenn Sie dieses Beispiel gerade nennen von sich verbessernden Geschlechterverhältnissen, von einer zumindest zunehmenden Gleichberechtigung und sagen, das hat auch deswegen funktioniert, weil es so lange gebraucht hat, dann würde ich jetzt dagegen halten. Das heißt aber auch, dass sehr, sehr, sehr lange Frauen noch weiterhin unterdrückt wurden, wo man vielleicht mit ein bisschen mehr Tempo und mit ein bisschen mehr Druck schon frühere Generationen, die sich da hätten schon mehr erkämpfen können.
Ja, jetzt übersetzen Sie das mal auf die Klimakrise. Ne? Wenn man sagen würde, da ist ja wirklich eine Dringlichkeit da. Also die Klimawissenschaft sagt uns ziemlich deutlich, dass es keine Zeit hat. Aber die Zeitstrukturen sind sehr unterschiedlich. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die werden mehr Zeit brauchen, als wir denken. Übrigens gilt das auch für ökonomische Veränderungen, wenn wir etwa daran denken, wie sich Wertschöpfungsketten durch KI und Ähnliches verändern werden. Das Problem ist halt, dass die Veränderungsdynamik meistens nicht so dynamisch ist, wie wir das gerne hätten. Ich als Soziologe versuche ja konstative und nicht normative Sätze zu sagen. Heißt auf Deutsch, ich versuche empirisch zu beschreiben, was der Fall ist und nicht, was ich mir wünsche. Ich würde mir auch wünschen zu sagen, dass die Dinge sich schneller verändern können. Aber die Nachhaltigkeitsfragen, da steckt ja schon im Begriff drin, brauchen eine nachhaltige Zeit.
Okay, also eine nachhaltige Veränderung muss so langsam sein, dass ein Großteil der Bevölkerung da mitläuft?
Also es hört sich so an, als sei die Langsamkeit das Problem, dass die Lösung. Die Langsamkeit ist sozusagen zugleich das Problem. Also es ist aber der Mechanismus, an dem das stattfindet. Wenn man sich, also man kann das auf vielen Ebenen sich angucken. Wenn man in die Literatur über Paartherapien reinguckt, ne, dann ist der Punkt, an dem Paartherapien unterbrochen werden, meistens nach der zweiten oder dritten Sitzung. Also die Leute gehen dahin, lassen sich belatschern, was man da so hören muss, und stellen nach dem dritten Mal fest, es hat sich gar nichts verändert. Und dann sagt die Therapeutin oder der Therapeut, das dauert aber 2 Jahre und dafür fehlt der lange Atem. Das ist sozusagen die spannende Form, mit der wir auch mit der Aufmerksamkeitsökonomie von Themen zu tun haben. Wir erleben zum Beispiel zurzeit, dass wir in Umfragen feststellen, dass das Hauptthema, mit dem wir zu tun haben, nicht mehr die Klimakrise ist. Das war es über mehrere Jahre. Das ist inzwischen aus der Aufmerksamkeitsökonomie geradezu weg.
Es reden alle nur noch über Grenzen.
Reden alle über Grenzen und es reden alle über Kriege. Und man sieht daran sehr schön, dass die Aufmerksamkeit selber sich ja nicht auf einen objektiven Sachverhalt bezieht, sondern auf etwas, das sagbare Sätze produziert. Ich meine, das ist ihr Job, ja, gewissermaßen sagbare Sätze zu produzieren. Und daran kann man auch wieder sehr schön sehen, je weniger das Thema in der Öffentlichkeit ist, desto weniger ist es ein Thema. Vielleicht ist es eine Chance, damit Erfolge zu erzielen. Darüber müsste man nochmal nachdenken.
Damit Erfolge zu erzielen, dass es nicht in der Öffentlichkeit ist?
Naja, wenn man die Leute permanent damit, man könnte sagen, überfordert, ja, dass alles, was sie tun, in einem bestimmten Sinne ökologisch ein Problem ist, dann ist die Aufmerksamkeitsökonomie so, dass zum Teil die Gegenreaktion darin besteht, Sie haben es am Anfang ja gesagt, dass man genau das Gegenteil tut. Ich bin übrigens kein Pessimist, ja, man müsste optimistisch hingehen und sagen, das muss man auch tun, ja, man muss empirisch sich die Sachen auch angucken, man muss in die Stadtwerke gehen, in die Unternehmen gehen, in die Architekturkammern gehen und so weiter. Da findet ja unglaublich viel in dieser Gesellschaft bereits statt, quasi unmerklich. Also unmerklich heißt nicht als große Geste, hätte ich jetzt fast gesagt, als großes Programm, sondern in konkreten Schritten Dinge zu verändern. Nicht in dem Maße, wie wir es brauchen, nicht in dem Maße, wie wir es gerne hätten, aber in einer Form, die womöglich empirisch funktioniert.
Sie klingen jetzt ein bisschen wie Angela Merkel auf dem Klimagipfel 2019. Politik ist das, was möglich ist.
Ja.
Hat uns, wie wir alle wissen, nicht weit genug gebracht.
Naja, also ich würde jetzt den Vergleich mit Angela Merkel nicht unbedingt als Beleidigung betrachten, aber...
Das habe ich auch nicht gesagt.
Nein, ich weiß. Aber jetzt im Hinblick tatsächlich darauf, also der Regierungsstil von Angela Merkel hat vielleicht dieses Prinzip übertrieben, bestimmte Formen, sagen wir mal, unsichtbar zu machen. Spannend ist ja, dass in der Regierungszeit von Merkel, wenn man das sozusagen als eine Art von Ära betrachtet, all die Krisen, mit denen wir zurzeit zu tun haben, die Polikrisen, wie man das zurzeit nennt, ja sichtbar, falsch, präsent waren, aber nicht sichtbar. Und es ist total gut gelungen, das gewissermaßen niedrig zu halten. Also wir haben jetzt gelernt, mit wir meine ich jetzt eine Öffentlichkeit, die sich damit normalerweise nicht beschäftigt, dass der Gaspreis von Parametern abhängig ist, die wir selber nicht kontrollieren können. Wir sagen, das weiß ja jeder Mensch, der bei Trost ist. Das weiß kognitiv auch jeder Mensch, der bei Trost ist. Jetzt stellen wir aber fest, dass das für den Alltag eine Bedeutung hat. Ich muss sagen, bei meinem Einkommen wirkt sich das nicht aus, ob der Gaspreis 30% höher ist, aber für viele andere Einkommen ist es die Grundlage dafür, ob die Haushaltswirtschaftsrechnung, wenn man so will, funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn man ein Haus gekauft hat oder Kinder studieren oder irgendwie so etwas macht. Und das Interessante ist, das war eine Phase, in der man das invisibilisieren konnte, also unsichtbar machen konnte. Zurzeit wird das alles auf eine radikale Art und Weise sichtbar. Deshalb wähnen wir uns zurzeit auch in solch einer Krisensituation, die schon viel länger andauert.
Das heißt, wenn Sie sagen, die Chance könnte auch darin liegen, ein bisschen weniger auf die Sachen drauf zu gucken, ein bisschen weniger offen darüber zu reden, nicht ständig zu sagen, ihr müsst und wir sollten und das steht doch jetzt ganz dringend an. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige, die uns jetzt zuhören, sich gemütlich auf dem Sofa zurücklegen und sagen, ja, siehste, sagt er doch auch, der Herr Nassi, das ist jetzt auch alles, nö, muss ja gar nicht.
Also die hier sitzen und sich zurücklehnen würden von diesem Sofa runterfallen,
das
wollen wir auf gar keinen Fall riskieren.
Das stimmt, wir haben sehr schöne Hocker, aber ohne Lehnen, nein.
Genau.
Aber Sie wissen, was ich meine.
Nein, ich weiß, was Sie meinen.
Eine schicke Ausrede, die Sie hier liefern.
Das kann sich so anhören, dass das eine Ausrede ist. Und ich glaube, die große Ausrede besteht eher bei den engagierten, sagen wir mal, großen Gesten darin, dass die Leute schon zufrieden sind, wenn das Gegenüber die gleichen starken Sätze sagt. Ich habe das sehr oft erlebt, dass man hingeht und sagt, jetzt gib doch endlich zu, dass die Dringlichkeit so stark ist, dass wir eigentlich in 2 Jahren das müssen. Und dann gehen Leute wie ich dahin, oder in der Politik gibt es ja auch Leute, die so ähnlich reden, die sagen, wir brauchen schon eine realistische Perspektive, wie das funktioniert. Und dann wird der Diskurs so lange geführt, bis das Gegenüber die starken Sätze auch sagt. Und spannend ist ja, dass das dann so aussieht, als sei da der Diskurs zu Ende. Sie müssen das mal rekonstruieren, wie oft genau sowas passiert. Ich würde sagen, da fängt es erst an. Also, dass die Dringlichkeit stark ist, dass die Probleme riesengroß sind, dass sie fast nicht lösbar sind, das wissen wir. Aber die Methode, wie man mit denen umgeht, liegt nicht auf der Ebene des starken Diskurses, in dem man Bekenntnisse von Menschen bekommen will. Also ich habe das letztens bei einer Diskussion, da waren Klimaaktivisten, die zum Beispiel den Bundeskanzler, der ja nicht als Plaudertasche bekannt ist, dazu genötigt haben, den starken Satz auch irgendwann zu sagen, und dann war die Diskussion zu Ende. Und das ist für mich als Soziologe zu wenig. Der Diskurs ist nur der Diskurs, mich interessiert die Praxis einer Gesellschaft.
Und die eben, sagen Sie, muss sich bewähren, damit sich Veränderung wirklich durchsetzt. Wenn wir mal versuchen, konkrete Beispiele dafür zu finden. Ich würde sagen, etwas, wo das gut funktioniert hat, ist der Solarboom. Es gab sehr viele Menschen, die plötzlich gesehen haben, also die vielleicht skeptisch waren, und dann sehen die, ach, beim Nachbarn, das funktioniert. Die Nachbarin da drüben hat es auch. Oh, jetzt will ich das auch. Da hat es funktioniert. Ist das trotzdem ein bisschen zu viel Vertrauen in dieses Prinzip? Weil bei der Wärmepumpe könnten wir auch sehen, dass halb Skandinavien, und ich habe mal gehört, da ist es kälter als bei uns, dass sie sehr erfolgreich mit Wärmepumpen heizen, aber bei uns trotzdem alle sagen, ach du meine Güte, was für eine riskante Technologie.
Also die Diskussion um die Wärmepumpe, die hat ja bei uns geradezu eine ironische Form. Ne? Die ironische Form besteht darin, man kann den Grünen ja womöglich, denen ich mit großer Sympathie gegenüberstehe, sagen, dass sie zu große und zu moralische Sätze sagen. Jetzt machen sie einmal ein Gesetz, das zeitlich gestreckt ist, wo es unglaublich viele Ausnahmetatbestände gibt, wo man viele soziale Absicherungen hat, wo man sozusagen all das, was ich hier versuche zu beschreiben, eigentlich mit aufgebaut hat, dass es sich bewähren kann im Alltag. Und an dem Beispiel wird Ihnen das als eine zu große Disruption um die Ohren gehauen.
Ich kann sagen, Herr Nassi, ich erkenne dieses Heizungsgesetz gar nicht wieder. Die Union hat mir doch gesagt, die wollen mir die Heizung aus dem Keller
reißen. Na, die Union ist die Opposition und muss sowas natürlich sagen. Ich habe Robert Habeck mal gesagt, die alle haben Angst davor, dass du den Leuten die Heizung aus dem Keller reißt, und dann habe ich gesagt, du weißt wahrscheinlich gar nicht, welche der Apparate im Keller die Heizung ist, was er weit von sich gewiesen hat. Aber natürlich ist, ich meine, als Opposition ist das doch klar, dass man das macht. Auch das würde der Soziologe wieder sagen, so funktioniert dein politisches System. Wenn naive Leute hingehen und sagen, die Politik muss, es gibt auf dem Buchmarkt zurzeit Bücher, die genau sowas immer behaupten, dann muss man sagen, die Politik kann aber nicht. Die Politik kann was Richtiges tun, und in Demokratien gibt es eine Opposition, die sagt, das ist ein zu disruptives Gesetz.
Das kann man ja nicht vorwerfen. Ich habe das gerade so ein bisschen ironisch gesagt. Trotzdem führt mich das wieder an den Punkt, dass ich so ein bisschen daran zweifle, was Sie uns hier vorrechnen, dass nämlich diese kleinen bewährten Schritte funktionieren. Sie selber sagen, dieses Gesetz wäre eigentlich quasi perfekt gewesen. Warum klappt es denn dann nicht?
Ja, es klappt deshalb nicht, weil sozusagen sogar das in einem Diskurs, in dem wir immer wieder dieses Müssen hören, daran gewöhnt sind, dass schon die Thematisierung des Topos dazu führt, dass man glaubt, dass es ein autoritärer Diskurs ist. Das ist doch die Situation, in der wir uns gerade befinden. Das heißt, die Leute haben eigentlich schon Angst vor dem Thema. Und das ist doch die Krise, in der wir uns gerade bewegen. Die Frage wäre ja, was wäre jetzt die Alternative? Ja, also sozusagen die starken Sätze noch stärker zu machen und dann die entsprechenden Gegenreaktionen sich anzugucken? Oder wäre die Alternative, gar nichts zu tun? Ich würde sagen, beides ist nicht der Fall. Und wir wissen das aus fast allen Dingen aus der Politik in den letzten Jahrzehnten, dass es sich immer um Veränderungen gehandelt hat, die dann erfolgreich waren, wenn man sie gar nicht mehr so genau gesehen hat. Aber wir erinnern uns alle an die großen Disruptionen mit dem Mindestlohn. Ja, also es gab einen Ökonomen aus München, auch von meiner Universität, der meinte, dass es 800.000 Arbeitsplätze kostet. Ich habe ihm mal vorgeschlagen, warum er nicht von 80 Millionen gleich spricht. Ja, und wir stellen fest, das ist nicht der Fall. Also das heißt, man gewöhnt sich und die Dinge bewähren sich von selbst. Wir haben in Deutschland mit die stärksten Arbeitsschutzrichtlinien, und immer war die Diskussion, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Und dann stellt man fest, das pendelt sich irgendwie ein, dass es am Ende doch funktioniert. Also es gibt viele empirische Hinweise darauf, dass das, was ich als Programm vorschlage, nicht als Programm, aber als Praxis funktioniert.
Wobei das jetzt ja alles wieder Beispiele dann doch tatsächlich für Druck und Zwang war.
Druck und Zwang, ja gut, also ich meine, wo fängt Druck und Zwang an? Man muss Gesetze machen. Aber ich meine, das politische Geschäft besteht doch darin, Gesetze zu machen, die Leute nicht als Druck und Zwang auffassen, sondern in denen mit eingebaut ist, dass wir gewissermaßen mit den Dingen auch entsprechend umgehen können. Also mein Plädoyer ist ja nicht ein libertäres, also weiter kann man gar nicht weg sein vom libertären Denken als ich. Libertär, die Idee, dass wir eigentlich überhaupt uns um diese ganzen Dinge nicht kümmern und alles wird sich selber einpendeln. Das Gegenteil ist der Fall. Die kluge Form des Politischen besteht darin, dass wir natürlich die Dinge regulieren müssen, dass die Regulierung aber in der Lage sein muss, sich in bestehende Routinen einzufädeln.
Jetzt stelle ich mich mal auf die Position, dass ich sage, ja, das hat mich jetzt alles komplett überzeugt, finde ich klasse. Die Klimakrise lösen wir genau so auf diesem Wege. Und dann fällt mir dieses Beispiel ein, das Sie wieder vorhin von der Gleichberechtigung genannt haben, dass sich über 4, 5 Jahrzehnte hingezogen hat. Und dann denke ich mir, Moment, wenn ich das mal kurz nachrechne, bis 2050 klimaneutral, das sind noch 25 Jahre. Haben wir trotzdem ein Zeitproblem?
Man kann das ja jetzt nicht einfach von den Zahlenwerten her übertragen. Ich wollte mit dem Beispiel ja nur sagen, wie lange die Dinge dauern, bis sie sich bewährt haben.
Und ich will nur sagen, die Zeit ist knapp.
Ja, die Zeit ist knapp, aber ich will ja auch nicht, man muss ja auch gleichzeitig sehen, dass es ja keineswegs so ist, dass nichts stattgefunden hat. Also das ist ja schon der Fall, dass was stattfindet. Wenn man sich sich daran, wenn man daran denkt, dass die kleinste Veränderungen als Disruption erlebt wurden und nachher dann funktioniert haben. Die Älteren unter Ihnen werden sich noch daran erinnern, dass das Tragen eines Gurtes im Automobil als Untergang des Abendlandes diskutiert worden ist, so ähnlich wie die Maske oder solche Dinge.
Rauchverbot.
Ja, Banalitäten, ja genau, solche Banalitäten. Man gewöhnt sich dann daran, wenn man eigentlich darüber nicht mehr so genau nachdenken muss, wenn das in die Routinen eingebaut
ist. Ich
glaube schon, dass das geht.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie antworten mir, dass diese kleinen langsamen Schritte vielleicht im Ende schneller sind.
Ja, das ist genau die These. Also auch das kann man eigentlich wissen, dass die Schritte, vielleicht war ein Fehler in dem Buch, das kleine Schritte zu nennen. Ja, also weil sich das anhört, als seien es kleinmütige Schritte oder unbedeutende Schritte. Es geht eigentlich immer nur so, dass nachhaltige Veränderung sich in Schritten äußert. Also das kennen wir aus der Evolutionstheorie, auch aus der biologischen Evolution, die sehr langsam funktioniert. Das kennen wir aus der Evolution von Organisationen. Man kann sehr viel von Organisationsentwicklungsleuten lernen und man kann sehr viel lernen darüber, wie wir eigentlich unser eigenes Leben führen. Ja, also wenn wir unser eigenes Leben verändern wollen, dann müssen wir gucken, dass wir sozusagen unser verändertes Verhalten in die zeitliche Fläche bringen müssen. Also ich bringe immer das Beispiel, man sieht genau, dass ich für mein Gewicht zu klein bin und ich weiß alles und ich weiß alles, was man dagegen tun muss, aber das sozusagen in einen Alltag einzubauen, dass das wirklich nachhaltig funktioniert, wird fast immer unterbrochen durch
die Trägheit.
Was eine schöne Metapher für das Thema natürlich ist.
Natürlich. Also gegen die Trägheit, mit kleinen Schritten statt großer Gesten. Der Soziologe Armin Nassé, wir haben gesprochen über sein Buch Kritik der großen Geste. Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken, erschienen bei CH Beck. Und ich danke Ihnen sehr, Herr Nassé.
Vielen Dank Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.